Guten Abend miteinander. Ha! Girls, ihr könnt gleich schauen, ob ihr mit dem einverstanden seid, was ich jetzt erzähle, was ihr gerne würdet sehen noch mal. Also, nein, es ist so, ich möchte wirklich heute Abend mit euch darüber reden. Basierend auf dem, was letztes Mal war, der Matthias, der Daniel, anhand von mir, die Mutter aus 2, 8 bis 15, darüber geredet hat, was für Männer, was für Frauen sucht Gott, wenn er will, dass sie Menschen sind, die Leitungsverantwortung übernehmen können. Das heisst, Menschen, die mehr Verantwortung bekommen können, im Reich Gottes. Und er hat ausführlich natürlich in diesem Zusammenhang über die ausführliche Ausführung im Zusammenhang mit der Frau geredet. Und ich werde jetzt heute einfach mit euch ein bisschen anschauen, was ich denke, nein, nicht was ich denke, was ich weiss, wo ein Männerprofil ist, wo dem Reich Gottes entspricht. Ich werde das mit euch ein bisschen anschauen, weil ich damit natürlich, ich kann vorher signifikant herausfordern, ich kann nicht anders. Es ist wirklich so, für mich ist so ein bisschen Thema, was ist richtiges Mass sein? Es gibt so viele Vorstellungen und Prägungen und Hintergründe und Arten von Menschen. Und ich merke, es ist schon interessant, ich habe es ein bisschen angeschaut natürlich, es ist nichts Neues, ein paar Sachen zusammentragen und merken, es kommt nicht darauf an, ob du jemand extrovertiert bist, ob du jemand ruhig bist, ob du jemand laut bist, ob du jemand sportlich bist, ob du jemand denkerisches bist. Diese Charakteristiken, die kann jeder Mann entwickeln. Das spielt keine Rolle. Ich will es mit euch anschauen. Und wie üblich tun wir den Worship nicht absprechen. Das letzte Lied drückt wahnsinnig viel aus von dem Mann, der genau das auch als stereotypes Paradebeispiel in der Bibel darstellt. Und das ist der David. Der David ist der Mann, wo Gott sagt, ich habe einen Mann ausgelesen nach meinem Herz. Ein Mann, der so ist, wie ich mir einen König und einen Mann wünsche. Und wir haben über David schon ein paar Mal geteacht und gelehrt. Und ich will grundsätzlich nicht das alles wiederholen. Aber ich will wirklich einfach mit dem anfangen, wo der David wirklich ausgezeichnet hat und er wirklich auch zu dem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Im 1. Samuel 13, 14 schreibt er, ich bin ziemlich in der Mitte von diesen Texten, das kommen ganz viele andere, kommen dann auch von oben noch hinten nach der Reihenfolge geändert. Ja, ich weiss es, das ist gemein. Aber du hast ja auch, du kannst es irgendwo anklicken. Er sagt der Dings, der Herr sagt es, durch Samuel zum Saul, wo er irgendwo ein bisschen daneben gehauen hat. Ist übrigens gewisse Charaktereigenschaften von Saul, sind nicht unbedingt die, die wir suchen. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen, der hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Ja, also auf einmal ganz zentral. Das, was der Herr sagt, ist extrem gut und die Idee ist, dass wir das wirklich entsprechend auch tun. Und die Bibel steht, die wird im Neuen Testament neu aufgegriffen, in der Apostelgeschichte. Und als diesen Vorfall hat, erhob der David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Jesais, ein Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Wirklich, der David ist der Mann gewesen, der das Herz widerspiegelt hat, wo Gott will. Der David war absolut nicht fehlerfrei, wir wissen das. Wenn wir es nicht wissen, können wir es nachschauen, mit Leuten diskutieren, das wissen. David war nicht fehlerfrei. Frauen suchen nicht fehlerfreie Männer. Sonst müssten sie auf einen anderen Planeten schauen. Sie finden sie keiner. Das ist nicht möglich. Aber Frauen, die Gott kennen, und das ist wirklich das Wichtigste, die wollen Männer, die Gott ganz klar an der ersten Stelle steht. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ihr Männer sein wollt, nach dem Willen vom Herrn, dann muss Gott ganz klar Nummer 1 sein. Und da spielt es gar keine Rolle, als ihr seid. Ob ihr heiratet seid oder noch nicht, ob ihr noch gar nicht heiratet seid oder noch gar nicht dürft, weil es verboten wäre, wenn ihr zu jung seid, das spielt gar keine Rolle. Ihr könnt heute entscheiden, wenn ihr nicht schon habt. Gott ist Nummer eins. Gott ist Nummer eins. Und für eine Frau, die Jesus Christus kennt, ist das das Wichtigste. Und der David war so ein Mann gewesen, und ich hatte ganz viele Bibelstellen gehabt zum David im Zusammenhang. Und ich möchte einfach Psalm 19 mal lesen. Ich werde heute relativ viele Bibelstellen vorlesen, das Wort Gottes redet so präzise über die ganze Sache. Einem Psalm Davids vorzusingen, ne? Genau, spannend. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist die Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zur laufenden Bahn. Sie geht auf einem Ende des Himmels und läuft bis wieder an ein Ende. Und nichts bleibt vor ihr Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Frucht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Brauch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich kommen oder herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist einfach so ein David-Psalm und er sagt, Gott, du bist ne. Deine Ordnung, deine Rechte, das, was du sagst in deinem Wort, ist einfach das Beste. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr. Bergenweise Psalmen. Bergenweise Psalmen, wo der David einfach sagt, Gott, du bist für mich der Wichtigste. Und er war einer, der viel Gott gefragt hat. Viel Gott gefragt hat. Und er entsprechend Antwort bekommen hat. Wenn ihr wissen wollt, von der Herzenshaltung her, welcher Mann, dann studiert einfach der David. Der David ist nicht meine Person in der Bibel. Ich habe eine andere Person, die mein Favorit ist. Absolut. Dann spricht mir auch viel mehr. Der David ist nicht mein Typ. Aber wenn es um die Herzenshaltung geht, ist er mein Typ. Das ist das, was ich lernen will. Diese Haltung haben, diese Einstellung haben. Ich habe viele Möglichkeiten mit Frauen, das haben wir zum Glück nicht im Ganzen so. Also, wenn wir es super machen. Damals war es ein bisschen anders. Ihr wisst, es gibt einen Ort, wo ich den David nicht zum Vorbild nehme. Definitiv nicht. Und das ist, wenn es um Kindererziehung geht. Dort hat er daneben gelernt. Nur eine Bibelstelle vorlesen. 1. Könige 1, Vers 6, ab Vers 5. Adonia aber, der Sohn der Haggit, Sohn von David, erhob sich und sprach, ich will König werden. Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an 50 Mann als seine Leibwache. Und sein Vater hat ihm nie etwas verwehrt, sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Er war auch ein sehr schöner Mann und war ihm geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Und Absalom hat einen Aufstand gemacht, ist schlussendlich gestorben. Aber auch das ist ein Beispiel von einem Sohn, der nicht unbedingt genau in dieser Vorstellung entspricht, wo man sich wünscht. Ich wünsche mir nicht unbedingt, dass meine Söhne einen Aufstand machen und versuchen zu stürzen. Das ist das, was der Absalom gemacht hat, oder? Ist nicht ganz das Ziel, oder? Darum sage ich, der David ist für mich nicht ganz die ideale Figur, was um das geht. Anderen Orten schon, aber dort, ja, genau. Kindererziehung ist etwas Wichtiges. Wir kommen nächste Woche zum 1. Timotheus 3 Kapitel und dort steht unter anderem als Anforderung für jemanden, als Bischof, Vers 4 folgende, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit, denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er sich für die Gemeinde Gottes sorgen? Werden wir heute nicht diskutieren, werden wir nächste Woche ausführlich diskutieren. Ausführlich. Wenn wir so weit kommen. Nächste Woche. Das ist wichtig. Epheser 6, Vers 4, der zweite Teil heisst es, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Da kannst du dann später noch einen Schieblein, brauchen wir dann nachher noch einen mehr von dem her. Der zweite Teil, unbedingt. Der erste, das ist etwas, wo Frauen nicht mögen verleiden. Wenn wir Väter unser Kind wirklich Stress bringen. Indem wir das Herz mitnehmen oder das Fies oder das Provokativ. Wenn wir unser Kind irgendwo reizt dazu, dass sie keinen Ausweg haben und nachher in Stress kommen. Das heisst, erbittert eure Kinder nicht. Das ist eine andere Übersetzung. Wenn wir das als Väter machen, dann haben unsere Frauen brutal Stress damit. Zu Recht. Weil das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Aber erziehen müssen wir sie. Es gibt, wir werden ein paar Stereotypen anschauen von Männern, die komplett unbrauchbar waren. Werden wir machen. Das ist ganz wichtig. Die gewisse Charaktereigenschaften, wo wir extrem müssen aufpassen, dass wir die nicht annehmen. Darum bringe ich sie auch. Bringe ausnahmsweise Negativbeispiel, mache ich selten, aber in diesem Fall ist es extrem hilfreich. Kinder sind wichtig. Weitere Eigenschaften, die wir wirklich wetten, ist der erste Vers, der Kernvers für mich, eigentlich, wo das Ganze ein bisschen drin hängt. Ihr Männer, Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie selbst dahin gegeben. Da. Geht dann weiter, wir werden das auch noch anschauen, es geht ja schon gleich um den Rest, du kannst den Rest auch einblenden, 26 bis 28 noch. Was hier steht, ihr Männer liebt eure Frauen. Und mit Liebe, wo der Herr meint, richtig verstehen, was heisst Liebe? Der Dänen sagt immer so gut, welcome and honor. Willkommen heissen und ehren. Das heisst, wenn wir wirklich gute Männer sind, dann geht es darum, dass wir unsere Frauen lieben. Sie gerne haben. Das heisst, dass wir sie immer ehren und jederzeit willkommen heissen. Auch wenn sie ihre Tage haben oder sonst andere Gründe, dass sie emotional schräg getroffen sind. Wir heissen sie willkommen. Sie sind immer willkommen. Mega wichtig. Unsere Frauen brauchen es, dass wir sie willkommen heissen. Wenn wir das nicht machen, dann tun wir ihnen Unrecht. Ganz, ganz wichtig. Wir sollen unsere Frau wirklich gerne haben. Und nachher geht es weiter. Mit diesem Abschied ist es gut, es geht darum, dass wir als Männer eine Atmosphäre schaffen sollen, wo unsere Frauen aufblühen können. Wo sie wachsen können, wo sie schön werden können, wo sie reif werden können, wo sie das machen können, was ihnen entspricht, was sie können. Jede Frau ist anders. Jede Frau hat Stärken und Schwächen. Unser Ziel ist, dass wir ihnen helfen, die Schwächen ein Stück weit zu decken und dass sie ihre Stärken entfalten können. Dass sie zu coolen Frauen werden können. Das ist das Ziel, wenn wir geheiratet sind. Und wenn wir nicht geheiratet sind, heisst es darum, dass wir lernen, Frauen ehrenvoll und anständig mit ihnen umzugehen und auch ihnen Möglichkeiten zu geben, sind wir irgendwie als Treffleiter, haben wir Girls in unserem Treff oder Frauen im Treff, dass wir ihnen einen Platz geben können, dass sie sich entfalten können. Das können wir auch machen, wenn wir nicht geheiratet sind. Es geht darum, wie gehen wir mit Frauen um? Geben wir ihnen einen Platz, dass sie sich entfalten können, dass sie sein können, wer sie sind? Oder müssen sie einfach Frau an Herd? Altväterische, komische Vorstellungen. Wenn Frauen gerne kocht, dann lass die unbedingt an Herd gehen. Aber wenn deine Frau nicht gerne kocht, und sie dann an Herd schickst, dann tust du sie vergewaltigen. Das ist nicht cool. Ich kenne Frauen, die nicht so gerne kochen. Ich koche lieber als meine Frau. Ich zwinge sie nie zum Kochen. Vergiss es. Gibt es nicht. Kein Fall. Wichtig. Müssen wir wissen. Genau. Dass unsere Frauen oder Frauen sich entfalten Es gibt einen Haufen Sachen, die über die Frauen geschrieben ist, in der Bibel auch, die nicht gute Attribute sind. Wir werden kein einziges von denen heute anschauen. Werden wir heute nicht anschauen. Heute geht es um die Männer. Es ist für euch hochinteressant. Ich bin überzeugt, es ist ganz spannend für euch. Wenn ihr mal wollt wissen, was für euch ist, dann kommt ihr vorbei. Ich kann euch ganz schnell ganz viele Sachen sagen. Das wäre nicht das Problem. Genau. Und ich werde jetzt wirklich noch ein paar positive und weniger positive Attribute noch zusammen miteinander anschauen, die ich wirklich finde, die ich wichtig finde für Männer. Das eine ist, das ist wieder die zweite Hälfte hier, die letzten paar Stellen. Fleissig. Fleissig sein, Männer. Fleissig sein. Keine Faulheit. He? Kommt ja noch ein paar Spielstellen, dass wir keine Angst haben. Die fleißige Hand wird herrschen, die aber lässig ist, muss Frondienst leisten. Das ist wichtig. Wirklich fleissig sein. Ein Lässiger erjagt kein Wild. Aber ein fleißiger Mensch wird reich. Nicht das Ziel sein, reich zu werden. Aber fleissig sein. Fleissig sein ist wichtig. Sprüche 13, 14. Nein, das ist nicht der richtige. Mal 13, 14. Ah, jetzt hat er etwas Falsches da. Sehr schön, Schwein. Sprüche 13, 14. Muss auch sagen. Ein ganz Land bist du ja gerade 13, 4, irgendjemand hat es nicht gestimmt. Ja, da kann ich es ja lesen. Der Faule begehrt und kriegt es doch nicht. Aber die Fleidenkrise. Faulheit, Leute, Faulheit ist eine Katastrophe, ich sage nichts. Und es gibt ganz gute Beispiele, die ich gerne dazu nehmen. Und das ist so, wie es unseren Frauen geht, wenn wir so handeln. Sprüche 10, Vers 26. Wie Essig den Zähnen und Rauch den Augen, so tut der Faule denen, die ihn senden. Wenn unsere Frauen uns eine Aufgabe geben, und das dürfen sie, ohne Problem, und wir dann faule Säcke sind, leck, ist das anstrengend für unsere Frauen. Ich glaube nicht. Glaubt mir, das ist etwas obermega mühsames. Aus hat schon manche Frau geklagt. Auch über euch. Wegen solcher Sachen. Faulheit ist eine Katastrophe und ist für einen Mann absolut nicht angebracht. Und gleich sind wir gefährdet. Es ist nicht angebracht. Ganz am Anfang sagt der Herr, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Das hat nichts mit Hingerling auf Aussicht zu tun. Man schwitzt selten beim Fussi. Im Schweiße deines Angesichts steht, oder? Mann, das ist mir wirklich ein Anliegen. Und ich weiss, es gibt diverse von euch, die haben wirklich damit zu kämpfen, sie sind ehrlich mit sich und wissen, dass es ist. Seid nicht faul. Seid nicht faul. Es ist extrem mühsam. Allem voran für die geheiratet sind, für die Frauen. Allem voran für die Frauen. Es ist aber mega mühsam. Sie müssen zehnmal heissen müssen, bis es endlich gemacht ist. Faulheit ist echt nicht angebracht. Bleiben wir gerade nicht. Sprüche 24, 30 bis 34. Ich gehe am Acker des Faulen entlang und es kommt das Zweite, am Weinberg des Toren. Da kommt dann auch noch wartet. Und siehe, lauter Nesseln waren drauf und es stand voll Disteln und die Mauer war eingefallen. Als ich das sah, nahm ich es zu Herzen, ich schaute und lernte daraus. Noch ein wenig schlafen und ein wenig schlummern, ein Ende die Hände zusammentun, dass du ruhst, so wird deine Armut kommen, ein Räuber, und dein Mangel wird wie ein gewappneter Mann. Wenn der Fuß sieht, wird es nicht zwischen den Fingern zerrinnen. Könnt ihr ganz sicher sein. 100 Pro. Völlig uncool. Ich bin ganz fies. Ein Mann hier, würde ich wirklich sagen, er ist extrem nicht faul. Ein einziger. Die anderen sind zum Teil rot, das ist wirklich faul. Einer ist es absolut nicht. Einer. Und ich sage, das wirklich, wirklich ein extrem positives Zeugnis. Dem würde ich es nicht noch sagen. Nein. Es ist wirklich ein Mannenproblem. Es ist ein Mannenproblem. I'm sorry. Es ist ein Mannenproblem. Und wenn ihr jetzt beleidigt seid, wenn ich auf den Zug komme, dann könnt ihr dazu machen, ich bin noch fleissig. Ich sage, ja, gut, das hast du nur noch nicht gesehen. I'm so mean. Ich bin so böse, ich weiss es aber. Du hast gemerkt, es ist eine Zeit, wo es darum geht, dass wir wirklich ready werden. Es war im Donnerstag ja so gewesen. Den kenne ich nicht. Robert, du hast Glück gehabt. Dich kann es nicht betreffen. You're free. Ist alles gut. Das ist wichtig. Die, die ich nicht kenne, oder auch zu wenig kenne, die sind völlig befreit dadurch. Aber die meisten kenne ich sehr gut. So gemein, ich weiss es. So gemein. He? Ich werde noch einen Abschnitt nehmen zu dem Thema, wo mir immer wieder in den Sinn kommt. 2. Thessalonicher 3, Vers 7 bis 12. Denn ihr wisst, wie ihr unserem Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Wenn einer nicht Fuchs ist, der Paulus, glaubt mir's. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten. Er hat absolut dürfen. Sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns folgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ah, ich habe einen zweiten gefunden, der extrem fleissig ist. Glück gehabt. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nicht, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir im Namen, sie den Herrn Jesus Christus, dass sie sich still in der Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Nicht faul umhängen. Redet zu den Griechen. Zu den Griechen hatten sie so Philosophen, weil sie philosophisch orientiert waren, weil ich vor allem auf dem Dorfplatz war und vor allem philosophiert habe, aber nichts gearbeitet habe. Genau. Faulheit ist nichts. Faulheit ist nichts. Härte ist auch nichts, das haben wir vorhin geschaut, Epheser 6, Vers 4, der Anfang, ergrimmt eure Kinder nicht, das ist nicht in Ordnung. Weiter, was cool ist, Sprüche 3, 19, Vers 11, Grossherzigkeit. Grossherzigkeit, ganz eine spannende Bibelstelle. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Und Zorn ist übrigens etwas, was überhaupt nicht gut ist, nur so nebenbei. Und das Nächste ist, es ist eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Es ist eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Nicht der Frau immer alles unter die Nase reiben, wenn sie irgendetwas falsch gemacht hat. Sie machen Fehler, aber wir auch. Es ist eine Ehre für den Mann, wenn er Verfehlungen übersehen kann. Wenn wir darüber hinwegschauen. Wenn es ein Muster ist, dann ist es nicht gescheit. Wenn es jeden Tag passiert, dann ist es nicht gescheit. Aber wenn es einfach ab und zu etwas ist, was passiert, dann schauen wir darüber hinweg. Dann lassen wir es sein. Dann lassen wir es einfach sein. Oder? Muster dürfen wir nicht unterstützen, aber Fehler dürfen wir einfach gerne machen. Die Liebe deckt der Sündenmengen zu, Sprüche 10, Vers 12, 2. Teil. Das ist genau das Gleiche. Grossherzigkeit. Das nächste wirklich ganz Gute, wo der David extrem gut vorlebt, ist Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Sprüche 2, Vers 7. Das ist einer meiner ältesten und einer meiner liebsten Versen, den ich seit manchem Jahrzehnt mit umschleiche für mich. Das ist das, was ich will. Ich will aufrichtig sein und ich will fromm sein. Das heisst, ich will wirklich hören, was Gott sagt. Ich will wirklich hören, was Gott sagt. Genau. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar weniger guten Eigenschaften, die ich mit euch wirklich anschaue, die mir ganz wichtig sind. Und das Alte Testament ist absolut ideal für das. Dort hat es ein paar ganz spannende Männer, die das darlegen. Und wir fangen mit etwas an, was vorhin gehabt hat, das ist der Zorn oder die Unbeherrschtheit. Ich werde anfangen mit 1. Samuel 18, 10 und 11. Das müsst ihr ganz genau hören, eine spannende Aussage. Ich denke, ja, das kann mich ja nicht betreffen. Mal, es klingt ein bisschen speziell, aber es geht trotzdem. Des anderen Tages kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei im Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand und wie er täglich zu tun pflegt, und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen, damit aber, David aber wich ihn zweimal aus. Das ist eine absolute Zornesreaktion. Und Zorn kann plötzlich über ihm kommen. Es muss nicht gerade der böse Geist sein, aber der Zorn ist ein böser Geist übrigens. Er kommt ab und zu daher. Dann verwirrt es nicht. Absolut, absolut schädigend für eine Beziehung, wenn wir unbeherrscht sind. Absolut schädigend. Das muss nicht verleiden. Der menschliche Zorn tut nicht, was Gott will, schreibt Jakobus im Jakobus 1, Vers 20. Unbeherrscht sein, zornig sein, ist absolut unbrauchbar. Absolut unbrauchbar. Liegt absolut nicht drin. Macht Beziehung sofort kaputt. Sofort. Selbstbeherrschung ist gefragt. Selbstbeherrschung ist das, was der Herr von uns verlangt. Und nicht. Es ist viel einfacher für uns, schnell frucht zu werden. Für mich ging es viel schneller. So viel Energie, wie ich habe, kann ich so frucht werden, dass alle Angst haben. Das ist kein Problem. Ist nicht das Ziel. Und wenn Frauen Angst haben, weil wir uns manchmal nicht beherrschen können und sich zurückziehen, dann müssen wir schauen. Dann müssen wir sagen, du doch darüber hinwegschauen. Wenn du nicht weißt, was kommt, wie kannst du darüber hinwegschauen? Wenn du nicht weißt, was passiert, das geht nicht gut. Darum, Männer, Jungs, nicht verrückt werden! Kommt nicht gut. Kommt nicht gut. Ein anderer Wesenszug, der nicht gut funktioniert, ist Stolz. Ich habe zwei grobe Beispiele genommen. Aus Apostelgeschichte 12, Vers 23, ab Vers 22 oder 21. Herodes Agrippa war unterwegs, hat eine Rede schwingen. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief zu ihm: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil Gott ihm Gott nicht die Ehre gab, und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. So viel zu dem Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist gerade ganz schnell gegangen hier. Daniel 5, Vers 20, Geschichte von Nebukadnezar. Als sich aber sein Herz überhob oder stolz und hochmütig wurde, da wurde er von den königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, und sein Herz wurde gleich dem einer Tiere, und er musste wie ein Wildesen hausen und fraß Kraut wie die Rinder, und sein Leib wurde nass vom Tau des Himmels, bis er lernte, dass der höchste Gott Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Es gibt kaum ein besseres stereotypes Bild, was passiert, wenn wir stolz werden. Nebukadnezar hat wirklich vom Herrn den Auftrag bekommen, das Volk Israel in Gefangenschaft zu führen. Das ist wichtig. Das war nicht ein Faulentscheid von Nebukadnezar. Das war die Konsequenz für den jahrhundertelangen Scheiß, den die Juden gemacht haben. Sorry, der Ausdruck. Aber dann hat er sich überhoben. Und nachher ist es brutal schnell hinuntergegangen. Und die Sprüche sind voll von dem. Die Sprüche sind voll von dem. Hochmut, Stolz ist eine Katastrophe. Männer, Stolz sein ist schrecklich. Und das ist etwas, wo wir alle sind. Alle. Einfach mehr oder weniger versteckt. Männer, lernt den Kopf abzuhaben. Lernt den Kopf abzuhaben gegenüber euren Frauen. Weil häufig, wenn sie mit etwas kommen, haben sie recht. Und dann heisst es, ja, es tut mir leid, ich habe wirklich daneben da. Habe ich gerade diskutiert, für mich persönlich, gerade mit der Meredith, um zu schauen, was sie mir helfen kann. Runs in the man family. Gibt es einfach in den Männern innen. Ist einfach so. Wichtig, funktioniert echt nicht gut. Ein anderes Thema, das ich vorhin schon angetönt habe, ich bringen, ist das Thema Schwätzer oder Tore. Das ist etwa das Gleiche. Und zwar, warum sage ich das? Sprüche 17, Vers 28 steht, auch ein Tor würde Verweisung halten, wenn er schwiege, und verständig, wenn er seinen Mund hielte. lachend rührte, wenn er schweigen könnte. He? So zum Thema aufs Maul hocken wäre nicht schlecht, he? Grundsätzlich. Nicht immer. Ja, nicht. Bringe ich dir ein paar andere Sachen, aber es gibt diverse, die schnell sind mit ihrem Maul. Anders, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in Weisheit wandelt, wird dann drinnen. Eben. Noch einer, es hat noch viel mehr. Es brechen etwa 15 bis 20 Bibelstellen mehr zum Thema Tor, oder? Prediger 2, Vers 14. Der Weise hat seine Augen im Kopf, aber der Tor geht in die Finsternis. Aufmerksam sein, wachsam sein, parat sein. Da kommt dann der zweite Teil, klassische Predigersprache, es geht um gleich, beiden gleich. Wenn der depressiv werden wollt, wenn der nicht wirklich das Wort Gottes versteht und depressiv werden, müsst ihr den Prediger lesen. Wenn der wirklich weise werden wollt, das Wort Gottes versteht, müsst ihr auch den Prediger lesen. Jetzt habe ich noch zwei Männer aus dem Alten Testament, wo für mich zwei Stereotypen sind von Männern, die völlig unbrauchbar sind. Aber völlig. Die werden wir noch ein bisschen genauer anschauen, und zwar nur ein bisschen, so ein bisschen, wie sie funktioniert haben. Und zuerst ist der Nabal. Der Nabal war der Mann von Abigail. Abigail ist schlussendlich Frau vom König David geworden. Ist aber die Frau von dem Nabal vorher. Der Nabal war ein harter, unsensibler, grober, respektloser Mann. Jetzt habt ihr es gehört. Das sind absolut unbrauchbare Adjektive. Hart, grob, respektlos, unsensibel. Das war er. 1. Samuel 25 steht dort: Der Mann hieß Nabal, seine Frau hieß Abigail und sie waren eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Gut, ob es ein Nachfolger vom Kaleb ist, weiß ich nicht. Das müssen wir dahingestellt. Das ist mal dahingestellt. Das ist nicht so wichtig. Oder? Dann weiter, im Vers 10 steht nachher, oder? Die Geschichte ist folgende. David kommt, fragt, könntest du uns unterstützen? Wir sind unterwegs, könntest du uns ein bisschen essen geben? König David. Hä? Da antwortet Nabal dem Knecht David: Wer ist David? Weißt du nicht, wer ist? Es gibt jetzt viele Knechte, die dem Herrn entlaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Der hat sicher gewusst, wer der David ist. David hat schlussendlich nachher kurzerhand Kriegsstadt eingefasst, wäre gegangen, hätte ihm schnell den Kopf abgeschnitten. Das war der Plan, he? No kidding. Weil er sich wirklich einfach dem König widersetzt hat. Zum Glück hat er eine weise Frau gegangen, gesagt: Ich gehe, ist gesäckelt, hat die Esel geladen mit ganz Haufen Zeug, ist im Gegenteil, und hat sich vor dem David demütigt und beugt. Und die Frau ist für mich ein gutes Beispiel, dass der David auf Frauen hören konnte, wenn er gemerkt hat, was für ein guter Halt ist. Das Beispiel hat sie sogar auch geheiratet. Nicht schlecht. He? Er konnte hören, he? Das ist wichtig, hätte er können. Genau. Dann, Vers 25 steht dann so eine interessante Aussage. Sie redet von ihrem Mann. Mein Herr, achte nicht auf diesen heillosen Mann, diesen Nabal, denn er ist, wie er heißt. Er heißt Narr und Narrheit ist bei ihm. Ich habe deine Magd, aber die Männer meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Relativ harte Worte. He? Männer, wenn ihr so seid, redet eure Frau zu Recht so über euch. Das ist wichtig. Die Wahrheit tut manchmal schwer, aber das liegt nicht drin. Geht dann weiter. Und die Geschichte endet dann sehr, sehr kurz und abrupt und heftig, oder? Nach Vers 36, Ende vom Kapitel, kommt dann die Geschichte. Als aber Abigail zu Nabal kam, sie hatte er ein Mahl zu bereiten in seinem Hause, wie ein Königsmahl, und sein Herz war guter Dinge, er war sehr betrunken. Sehr schöne Eigenschaft, super. Das ist genau das. Ich will niemandem nachtreten, aber es ist ganz, ganz schlimm, mit einem Alkoholiker verheiratet zu sein. Ich kenne viel zu viele Leute, die so etwas im Glitten haben. Ganz, ganz schlimm. Das war einer. Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen, bis er wieder etwas hat verstanden hat. Am Morgen geworden war, die Trunkenheit von Nabal gewichen war, sagte sie, seine Frau ihm alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leib wie ein Stein und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Leute, das Alte Testament ist heftig, aber mir ist wichtig, es geht heute genau gleich. Die Prinzipien vom Reich Gottes haben sich nicht geändert. Und es passiert so Zeug. Es passiert so Zeug. Du musst nicht meinen, das ist irgendeine fiktive Sache. Im Gegenteil, das passiert. Menschen sterben früher, als sie sollten, weil sie sich falsch entscheiden. Da könnt ihr hundertprozentig sicher sein. Und dann viel früher, weil sie ganz schräg unterwegs sind. Also, Paradebeispiel, so ein Mann, nett. Alles grobe, geile, unsensible ist nicht die Idee vom Herrn. Und jetzt kommt die andere Seite. Und jetzt kommt das Paradebeispiel von einem Mann, wo wir wirklich müssen aufpassen, dass wir nicht so werden. Und das ist der Ahab. Der Ahab hat eine Frau gehabt, die Isabel geheissen hat. Und das war eine der leidsten Frauen, die sie überhaupt gegeben hat in der Bibel. Etwas vom Schlimmsten, das ihr begegnen konnte. Etwas vom absolut Schlimmsten. Aber der Ahab ist auch etwas vom absolut Schlimmsten, das er als Mann begegnen kann. Männer, seid keine Ahabs. Und jetzt müsst ihr ganz genau hören, was der Mann für eine Charakteristik hatte. Das ist mir extrem wichtig. Der Ahab war ein feiger, hinterlistiger, frauenhöriger Mann, den Gott widerstrebt hat. Der Ahab konnte nicht herstehen. Der Ahab war ein Weichei. Par excellence. Und seine Frau hat ihn beherrscht und gebraucht. Und er hat es gerne über sich ergehen lassen. Ein paar Beispiele. 1. König 18, Vers 17. Der Ahab hat absolut einen Scheissdreck nach dem anderen gemacht. Und dann kommt der Prophet Elia zu ihm. Und seine Antwort war, bis du es der Israel ins Unglück stürzt. Absolut gottesfindlich. Der Elia war im Herrn sein Prophet und ihr wisst, was passiert ist kurz darauf. Aber das Gottesurteil am Karmel ist legendär. Absolut legendär. Und er sagt, du hast Volk in die Schule gestellt. Dabei war er absolut schon. Für mich ist das ein gutes Beispiel. Der Ahab hat etwas nicht bekommen. Er wollte einen Nabozi Weinberg bauen. Er hat den Nabozi Weinberg gebaut. Es war ein schöner Weinberg von einem coolen Mann. König Ahab in seiner Fähigkeit. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Da kam Ahab, Vers 4, da kam Ahab heim voller Unmut und Zorn um des Wortes willen, dass Nabot, der Jesuit, zu ihm gesagt hatte, ich will dir meine Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wand sein Anziehpapp und saß kein Brot. Nee, ich arme mich. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm, was ist, dass dein Gesicht so voller Unmut ist und dass du nicht isst? Er sprach zu ihm, der Nabot, der hat mir nicht mit dem Weinweg gegeben. Vers 7, da sprach seine Frau Isabel zu ihm, du bist doch König in Israel. Steh auf, iss Brot und sei guten Mutes. Ich werde dir den Weinberg Nabot, das ist es verschaffen. Und jetzt fährt sie an zu mischeln. Und der Ahab lässt sie einfach machen. Und dort ist das Problem. Der Mann lässt die Frau einfach machen. Männer, passet wahnsinnig auf. Es passiert schneller, als ihr meint. Dass ihr kneift, wo ihr nicht kneifen solltet. Und ihr setzt eure Frauen so auf, dass es ganz schlecht rauskommt. Und ihr könnt es verhindern. Wenn es kein Ahab gibt, gibt es auch keine Isabel. Es ist wichtig, gewisse nehmen das von daheim mit. Dann muss man schauen, dass man kein Ahab wird und sich dagegen wehren kann. Ganz wichtig. Aber von Grund auf, wenn es kein Ahab gibt, kann auch nicht wirklich eine Isabel entstehen. Gut, ist dann weitergegangen, oder? Weiterlesen, spannend. Schreibt Briefe unter Rahabs Namen, oder? Versiegeln sie mit seinem Siegel, mit seinem Siegel, sandte sie zu den ältesten Obersten, die im Nabot seiner Stadt wohnten, schrieb ihnen Briefen, lasst ein Fasten ausrufen, setzt Nabot oben an Volk, und stellten zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott, den König, gelästert, und führt ihn hinaus und steint ihn, dass er stirbt. Und die ältesten Obersten, die mit in seiner Stadt wohnten, taten, wie Sebelin geboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie ihm sandte, und sie ließen einen Fasten ausrufen, ließen Nabot oben ans Volk sitzen, da kamen zwei ruche Männer, stellten ihn gegenüber, und so weiter und so fort, oder? Und sie sandten zu Isabel, ließen sagen, Nabot ist gesteint und tot. Als aber Isabel hörte, dass Nabot gesteint und tot war, sprach sie aber, steh auf, nimm den Besitz deines Weiners Nabots, des Ritters, der sich geweigert hat, ihm dir für das Geld zu geben, denn Nabot lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab das hörte, dass Nabot war, stand drauf, hinausgehen, Weinberge Nabots, und ihm es zu nehmen. Ups. Aber das Wort des Herrn kam zu Elisa, dem Tischbitter, mach dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen, sieh, er ist im Weinberg Nabots, wo ihm ging es, um Besitz zu nehmen. Sorry. Und rede mit ihm, sprach, so spricht er, du hast gemordet, dazu aus fremdes Erbe geraubt, an der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Und Ahab sprach zu ihr, hast du mich gefunden, mein Feind? Aber ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, zu tun, was dem Herrn missfällt. Hört, was passiert, wenn der Ahab Tendenzen hat. Das Letzte ist wichtig, ich will Unheil bringen über dich und den wegfegen, samt deinen Nachkommen, und den Ahab ausrotten, was an die Wand pisst, bis auf den letzten Mann Israel. Und ich will ausrotten alles, was an die Wand pisst, bis auf den letzten Mann. Und genau so ist es gekommen. Ahab hat keine Nachkommen mehr gehabt. Sie alle ermordet worden, aber alle. Wenn dir nicht hersteht, wenn dir nicht hersteht, wird euch ein Erbe untergehen. Wenn dir nicht hersteht, wird euch ein Erbe verloren. Ahab sein ist etwas vom Scheissigsten, was du machen kannst. Passet extrem auf. Passet extrem auf, dass das nicht passiert. Das ist schlimm für die Frau und noch schlimmer für euch. Unter dem Strich wird euch das Erbe verloren gehen. Ja, wir können die Geschichte weitermachen. Es ist spannend. Die Geschichte hört jetzt spannend auf und es kommt das Thema Fähigkeit von dem Mann auch noch. 1. Könige 22, ab Vers 30. Der Ahab hat einen Kampf gehabt und hat sich mit dem König von Israel, von Juda verbündet. Josaphat, cooler König übrigens, guter König. Zusammen Tag sind wir kämpfen. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will mich verkleiden in den Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich und zog in den Kampf. Aber der König von Aram gebot den Obersten über seine Wagen, es waren 32, und sprach, ihr sollt nicht kämpfen gegen Ring und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel. Und als die Obersten der Wagen Josaphat sahen, meinten sie, er wäre der König von Israel und wandten sich gegen ihn zum Kampf. Aber Josaphat schrie. Völlig versteckt. Ahab hat sich versteckt. Typisch versteckt. Irgendwie hinter irgendjemandem oder hinter etwas oder hinter der Frau oder was auch immer. Versteckt. Oder? Als aber die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich ab von ihm. Ein Mann aber spannte den Bogen von ungefähr und schoss dem König von Israel zwischen Panzer und Wehrgänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf nahm immer mehr zu an demselben Tag und der König blieb im Wagen stehen gegenüber den Aramäern. Am Abend aber starb er und das Blut floss von der Wunde mit den Wagen und man ließ ausrufen im Heer, dass die Sonnenwunde, jeder gehe heim in seine Stadt, in sein Land. Der König ist tot. Und sie gingen nach Samaria und begruben den König Samaria. Und als sie den Wagen wuschen bei dem Teich Samarias, leckten die Hunde sein Blut und die Hurer wuschen sich darin nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Genau so, wie er gesagt hat, dass dort die Hunde werden dein Blut lecken, ist es gekommen. Das Wort Gottes ist heftig. Das Wort Gottes ist deutlich. Das ist eine Art von Mann. Das ist eine Art von Mann, die untergeht. Und zwar heftig. Ist eine Art von Mann, die keine Frau brauchen kann. Wir haben gesehen, was passt, wir haben gesehen, was nicht passt. Ich möchte euch wirklich ermutigen, prüft euch ein Profil. Prüft euch ein Profil und schaut, dass ihr die Eigenschaften, die jetzt positiv waren, schaffen und die anderen unbedingt loswerden. Weil, Männer, wenn wir so Männer sind wie der David, plus ein paar andere Adjektive und Sachen dazu, wenn es um Kinder geht, ein anderes Element, gut so, wenn wir so Männer sind, werden sich unsere Frauen extrem wohlfühlen und extrem sicher fühlen und wirklich aufblühen. Und das ist das Ziel. Weil es ist etwas vom Schönsten für einen Mann, wenn seine Frau wirklich gut dasteht und sich auf ihren Mann kann berufen kann. Mein Mann hat mir einen Platz gegeben. Mein Mann hat gemacht, dass ich machen kann, was ich mache. Mein Mann hat mir eine Plattform gegeben. Ihr wisst, von was ich rede. Ich bin ein Mann, das ist richtig. Und ich habe als Mann versucht, mir eine Frau Platz zu geben. Ich bin immer noch dran und ich glaube, es klingt mir nicht so wahnsinnig schlecht. Gebt euren Frauen das, was sie brauchen. Seid coole, gottesorientierte Männer, die wollen, dass die Frauen wirklich cool rauskommen. Führt sie, seid Haupt im guten Sinn, dass sie gedeckt und geschützt sind und helfen ihnen mit der Art, die wir jetzt beschrieben haben, und schauen, dass die anderen Elemente verschwinden. Dann bekommt ihr obercoole Frauen. Eure Frau kann viel stärker sein als dir. Viel lauter sein als dir. Viel mehr eine vordergründige Aufgabe als dir. Das spielt keine Rolle. Die können immer noch genau gleich ihr Haupt sein. Und ihre Orientierung und ihren Rückhalt. Absolut problemlos. Wenn ihr sagt, Gott ist Nummer eins und dem nachgeht, wird Gott euch zu einem Mann machen. Egal wie stark eure Frau ist, die könnt die stärkste Frau neben euch haben. Sie wird aufblühen und ihr werdet nicht untergehen nebenan. Das ist mein Wunsch für mich und für euch. Ihr seht, welche Teile das passt und welche nicht. Prüft mich. Nehmt auf, was ihr merkt, dass ihr braucht. Und lasst los, was ihr merkt, dass ihr nicht braucht. Jetzt haben wir eine Zeit vor Anbetung, um den Herrn anbeten. Wo ihr euch wirklich Gedanken machen könnt. Und nutzt die Zeit und trefft Entscheidungen. Treffen Entscheidungen pro David, pro Paulus, pro Petrus, pro was auch immer. Es gibt ganz viele coole Männer in der Bibel. Aber ganz sicher, gegen einen Nabal und gegen einen Ahab und gegen andere ungeschickte Männer. Unbedingt.